Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, ich bin heute zu Gast bei The Black Book Tätowierung in Düsseldorf. Jo. Vor mir der Chef, Eigentümer, Founder, Christian Eichenauer. Christian, ich grüße dich.
Hi, Olli.
Hi, Christian. Ich habe versucht oder ich habe mir eingangs überlegt, wie wir denn in dieses Interview oder in diesem Podcast starten. Und ich kam nicht umhin, nicht folgendermaßen einzusteigen. Ich glaube, ich war 1997 oder 98, ich glaube, zufällig dabei, als du so deine mit allererste Tätowierung angefertigt hast. Bei Glaube, Liebe, Hoffnung, genau, damals beim Ilja in Essen. Ne?
Richtig, es war, glaube ich, 99, also es müsste ziemlich genau 20 Jahre jetzt her gewesen sein.
Ja.
Und ja. Das
heißt,
so.
Du feierst in diesem Jahr oder hast in diesem Jahr dein 20-Jähriges
gefeiert.
Genau,
jetzt im November quasi. Ist auch witzig.
So. Fühlt man sich da alt oder denkt so, wo ist die Zeit oder wie ist das?
Beides. Ich bin auf jeden Fall auch alt und die Zeit ging echt schnell vorbei, würde ich sagen. Ich habe letztens noch überlegt, wo ich dachte, hast du so Sachen gesehen, die sind so 10 Jahre alt, wo ich dachte, ach geil. Und jetzt auf einmal sind es halt 20, ne? Wo ich dachte, auch krass. Ne? Und es ist halt, wie es ist. Es macht noch Bock. Ich bin motiviert.
Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern damals beim, war das deine allererste Tätowierung tatsächlich?
Ja, genau, richtig.
Das war irgendwie ein Tribal auf dem Kumpel oder so?
Nee, ich habe ein japanisches Zeichen auf dem Kumpel gemacht.
Ein Kanji.
Genau, ich habe da auch knallharte 45 Minuten für gebraucht, nur Tätowierzeit. Witzigerweise war es generell so, dass wir die Nadeln halt vor dem Termin vorbereitet haben. Also die wurden halt noch zusammengelötet aus einzelnen Nadeln an die Nadelstangen. So.
Alles, was man heute so eigentlich nicht mehr macht. Ne?
Genau. Und da war ich schon sehr gestresst, da habe ich auch lange für gebraucht, weil der Ilja auch sich das ganz genau immer angeguckt hat und ich musste die andauernd wieder neu löten. Bis ich dann mal dran war, war, glaube ich, schon über eine Stunde rum.
Und wer den Ilja kennt, der weiß auch, er nimmt sich auch gerne Zeit.
Er nimmt sich gerne Zeit, ja. Genau. Und dann, das war auch gut so. Und ja. Dann habe ich halt meinen Freund tätowiert und es hat sage und schreibe 45 Minuten gedauert, bis dieses Kanji fertig war.
Bist du mit dem noch befreundet? Oder?
Ich habe den letztens noch tätowiert, also in ernsthafter Weise. Also der
hast du das Ding gecovert oder?
Nee, nee. Ich habe den die Zeit lang mit dem noch die Zeit verbracht und dann haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren und irgendwie über eine Kundin habe ich den, ist er wieder zu mir gekommen und hat sich auch woanders tätowieren lassen, was ja auch klar ist. Und wir haben dann einfach die Sachen einfach weitergemacht. Und ich habe mich total gefreut, den zu sehen. Und er ist mir nicht böse. Das ist schon mal viel wert.
Kurz zur Einordnung, falls sich der ein oder andere wundert, dass im Hintergrund vielleicht mal ein Geräusch zu hören ist oder ganz weit weg könnte es sogar sein, dass da Musik zu hören ist. Wir sitzen hier im Innenhof.
Richtig.
Und auch da fliegt mal ein Vogel vorbei.
Und sitzen schön in der Sonne.
Wir sitzen schön in der Sonne. Ab und zu geht mal ein Wind. Ab und zu nuckel ich mal an meinem Radlerbier. Christian hat leider nichts.
Nee, ich hab
der, muss, der muss hier, der muss hier einfach wegarbeiten, der Christian. Und ich mach Tralafitti.
Das ist geil.
1999, was warst du damals für so ein Typ? Warst du so ein Langzeitstudent? Hast du Was hast du eigentlich gemacht? Oder gab es schon damals nur diesen klaren Weg, ich werde Tätowierer und was anderes gibt es eigentlich gar nicht für mich?
Also beides. Ne? Im Grunde ist das so, dass ich halt in dem Alter von 14, 15, 16 viel mit Subkulturen zu tun hatte, also mit Punkrock und allem Möglichen in der Richtung. Und wir waren so eine Clique und wir waren halt die Jüngsten der Clique. Wir waren halt so 15er Bereich, 15 Jahre.
In welcher Stadt war das?
Hier in Düsseldorf.
In Düsseldorf. Also.
Und die Älteren davon haben sich irgendwann angefangen zu tätowieren, also tätowieren zu lassen. Und das fanden wir so geil. Da haben wir gedacht, ey, wir werden auch Tätowierer und wir malen jetzt mal eben 20.000 Motive und machen da einen Laden auf. Weil wir dachten, die hätten ja alle selber gemalt natürlich. Ne? Ich glaube, ich habe bis heute noch keine 20.000 gemalt. Aber das war damals der Plan und so ist die Richtung halt gekommen. Hab dann trotzdem noch eine klassische Ausbildung gemacht als Zahntechniker, irrwitzigerweise.
Okay.
Weil meine Eltern halt dachten, ich war ja gar nicht im Knast, wie sollst du denn Tätowierer werden? Mhm. War so ein bisschen anders.
Und aber warum hast du nicht eine Ausbildung gemacht, die vielleicht dieses zeichnerische, kreativere unterstützt hätte?
Hast du auch recht. Also ich wollte, ich hatte auch überlegt, Grafikdesign zu studieren oder auch an der FH irgendwie Gestaltung zu machen und sowas. Aber das war dann nicht irgendwie das, was ich halt wirklich machen wollte. Es war mir einfach zu viel mit Computern und mit Grafiken und das war halt nicht wie tätowieren, also wie malen und was, also was produzieren und dann halt wirklich umzusetzen. Mhm. Und habe dann einfach eine Ausbildung gemacht, damit ich einfach ein bisschen Ruhe zu Hause hatte. Und das habe ich dann auch getan und dann war das auch mit dem Ganzen. Also ich habe nie gearbeitet als Zahntechniker.
Das heißt, Zahntechniker-Ausbildung war durch?
Genau.
Und von da an hast du dich Hals über Kopf jetzt...
Auch nicht wirklich. Also im Grunde ist es dann so, dass ich dann auch erstmal einen Nebenjob hatte, weil ich natürlich eine Wohnung hatte, die musste irgendwie bezahlt werden. Habe dann aber trotzdem versucht, immer irgendwie mal nebenbei noch Jobs zu erhaschen als zum Tätowieren. Das hat nicht wirklich geklappt. Nur bei einem Typen in Duisburg, der hieß Hans. Da habe ich ganz kurz mal als Shop-Guy gearbeitet, aber da kam ich dann auch nicht weiter, weil der war, das war halt nicht so wirklich tätowieren, glaube ich.
War so ein alter Biker-ähnlicher Laden? Ich glaub,
der war noch nicht, der hatte selber, glaube ich, kaum Tätowierungen.
Okay.
Und, ich habe eigentlich nur für den gezeichnet.
Ja.
Der hat das dann irgendwie gemacht. Das war dann ein bisschen blöd. Habe dann allerdings Zivildienst gemacht, dann war ich halt so ganz raus und dann war es halt so, dass ich halt unbedingt trotzdem Tätowierer werden wollte. Und bin halt mit einer riesen Bewerbungsmappe in alle möglichen Läden gerannt und alle möglichen Conventions besucht, wie in Hamburg. Ich war sogar beim Rob Koss in Luzern.
Du hast dich bei Rob Koss auch, dass er
genau,
also immer noch eine Koryphäe des Tätowierens weltweit, damals schon dahin gefahren, was ja zu der Zeit Mitte, Ende der 90er schon eigentlich für Außenstehende völlig verrückt war, oder?
Es war
warum fährst du in die Schweiz, um dich von irgendeinem Ami da tätowieren? Was? Hier gibt es doch Tätowierer so, ne?
Richtig, genau. Ja. Das Ding war, ich wollte unbedingt eine Tätowierung von denen haben und da ich halt, damals war ja nicht Internet, das gab es da noch nicht.
Ich weiß.
Und dann ging es halt nur so, dass man da halt anruft, ne, mal checkt die Lage. Und dann bin ich da wirklich tatsächlicherweise mit dem Zug hingefahren, nur um einen Termin zu machen. Also ich glaube irgendwie 8 Stunden mit dem Zug da hingefahren.
Ja.
Hab 20 Minuten mit dem gesprochen und bin dann wieder 8 Stunden nach Hause gefahren.
Du warst zumindest schlauer als dein Düsseldorfer Kollege Olaf von True Love Tattoo, der nach San Francisco in den 90ern geflogen ist, bei Markus Pacheco auf der Matte stand und meinte so, ey, kannst du mich tätowieren? Und er so, ja klar, in 2,5 Jahren.
Der so gut, dann warte ich.
Ja genau, und jetzt steht er immer noch da.
Aber über die Geschichte war dann so, dass ich halt wirklich den Termin gemacht habe, 3,5 Monate später dann dahin gefahren bin und habe es schlau gemacht diesmal. Ich habe dann 3 Tage Luzern gebucht, quasi in der Jugendherberge auch.
Ja.
Und habe mir den Tag vorher die Zeichnung angeguckt und dann nächsten Tag haben wir uns dann irgendwie 8,5 Stunden hat er mich dann tätowiert und dann bin ich auch wirklich mit Albträumen ins Bett gegangen.
Ganz kurz, du sitzt hier im T-Shirt und ich sehe die Tätowierung.
Genau, das ist diese mit der
Gottesanbeterin. Okay, ja gut, das ist aufwendig gemacht, ne? Da ist halt viel drin. Aber 8,5 Stunden ist schon eine lange Zeit dafür.
Das war auf jeden Fall lange. Also das war auch... Er meinte selber auch, man hätte das auch in 2 Sitzungen machen können, aber ich hatte halt nicht die Kohle, um nochmal dahin zu fahren. Und dann,
ja,
und
vor allem, du hast ja wahrscheinlich hast du den ganzen Tag Löcher im Bauch gefragt oder war dir das unangenehm?
Nee, also ich bin eher so schüchtern, ich frage gar nicht. Also ich habe das, bin so eher so autodidaktisch unterwegs.
Und viel geguckt halt, ne?
Genau, viel geguckt habe ich und habe das alles so mitgenommen im Endeffekt. Und dann bin ich halt irgendwann wieder nach Hause gefahren, hatte einen riesen dicken Arm natürlich.
Ah, ja.
Aber so war die Zeit, also das war, so war es, so wurde es gemacht.
So, und im Jahr 99, um wieder an unserem ersten Treffen anzuknüpfen,
genau,
wo also ich dich dabei beobachten durfte, wo du dein erstes Kanji dabei beim Ilja gemacht hast. Wie bist du beim Ilja gelandet? Der war ja damals sehr weit vorne, also extrem mit seinen klassischen Motiven und so. Und da hat sich zum ersten Mal mir eine Welt des klassischen Tätowierens erschlossen.
Richtig.
Weil ich war vorher auch auf diesem crazy Pacheco-Film oder was auch.
Ding, ne,
genau, und dann auf einmal so... Pin-Up, Herzen,
Sargflügeln.
Ich wusste da so richtig gar nicht, dass es das gibt. Und man will ja, und dann hat er noch so seinen Look gehabt und das Studio war auch echt schick. Ja, das war damals nur in der Gerlingstraße, richtig. Eine ehemalige Galerie war das.
Ne? Das war ein Altbau auch. Ne?
Genau, ja, das war richtig so, Alter, so kann auch ein Tattoo-Studio aussehen.
Richtig, das fand ich auch. Also die Sache war so, ich bin also deswegen hingekommen, weil ich halt immer noch einen Job gesucht hatte zum Tätowieren. Wie gesagt, ich war vorher in Luzern auch gewesen und auf allen möglichen Messen. Nur ich weiß ja selber mittlerweile, wie das ist, wenn halt irgendwie einer auf der Messe zu dir ankommt und zeigt dir da irgendeinen Ramsch. Dann sagst du auch, was willst du? Der sagt, ich will tätowieren, dann sagst du ja keine Zeit. Ne? Das habe ich damals aber auch nicht geschnallt und dann habe gedacht, das wäre ein cooler Weg. Und das hat nicht so hingehauen natürlich. Und dann habe ich mir einfach diese Tattoo-Magazine, die natürlich auch nur einmal im Monat rauskamen, teilweise so studiert. Und dann bin ich über den Ilja gestolpert. Mhm. Und der hatte, glaube ich, damals einen riesen Chestpiece gemacht mit einem Sarg, mit so Fledermausflügeln. Das war in Castrop-Rauxel, da war noch eine richtig angesagte Messe damals.
Ja, ich weiß. Da hat
ist
er, glaube ich,
durchgebrochen
auch
mit dem Ding.
Kräutern, Hals tätowiert.
Irgendwas. Ja, ja. Ne? Und auf jeden Fall, da habe ich gesagt, der ist cool, da willst du hin. Und dann habe ich mir einfach das als Auftrag gemacht und bin dem dann so pseudo auf den Sack gegangen. Ich habe den in Neuss auf der Tattoo Convention, die gab es damals halt auch noch, Mitte der 90er vom Ralf damals.
Ralf und organisiert. Und ein Motorradclub, glaube ich.
Und ein Motorradclub war noch dabei. Ja, ja. So war es damals, auf jeden Fall. Da bin ich dann hingegangen und habe den dann glücklicherweise in so einem Garderobenbereich erwischt, den Ilja. Und
Backstage?
Den dann, nee, so ähnlich. Sag mal, es war irgendwie Backstage, glaube ich, wäre uncool gewesen.
Und seitdem sind wir glücklich verheiratet.
Ich war nackt, er oben ohne.
Backstage klar gemacht, genau.
Ey, auf jeden Fall habe ich den dann einfach angequatscht und der meinte, was willst du denn? Und dann habe ich mir das alles gezeigt und meinte, ey, weißt du was, ich suche, ich könnte jemanden gebrauchen, habe aber den Laden auch gerade erst neu. Da war der, glaube ich, auch vom Axel gerade weg, soweit ich weiß. Und er meinte aber erst und in einem halben Jahr.
Tattoo Alien damals
in genau, Krefeld. Genau, Tattoo Alien, genau, auch in Krefeld, Riesennummer, auch ein Riesentyp auch, ehrlich gesagt.
Ja, und vor allem, der hat ja genau die Sachen gemacht.
Der hat auch Sachen, aber auch Sachen.
Strahl, Chrom.
Auf jeden Fall. Der hat alle Effekte gemacht, die keiner kannte damals. Ja. Ne? Genau, eben. Also vom Airbrush eventuell. Da war der Axel weit vorne. Da hat der Ilja wiederum auch gelernt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall habe ich dann ein halbes Jahr dann abgewartet, wo der Ilja meinte, ich könnte noch ein halbes Jahr anfangen. Und bin den immer so minder auf den Sack gegangen, so alle paar Wochen mal nach Essen gefahren, so ein paar Sachen zeigen, aber auch nicht zu sehr, weil ich dachte hinterher, es ist halt auch nervig.
Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, weil an besagten Tag, oder ich war da mal davor da, und da sah ich einen Flash von dir beim Ilja. Mhm. An der Wand hängen. Und ich meinte so, wow, krasse Zeichnung. So, wir machten sowas. Und er so, ja, der Christian.
Genau. Der macht das.
Bei mir arbeiten. Ne? Und ja. Dachte ich schon so, wow, der Bengel kann echt zeichnen.
Ich habe Gas gegeben auch.
Ne? So und der eher meinte, super.
Mhm. Ne? Ey, die Sache war, ich habe seit ich halt 15, 16 war, nur so Tattoo-bezogen gemalt. Ne? Ich habe auch Sachen an dieses Motiv, gab es noch irgendwie eine Tattoo-Zeitschrift, auch so ein Ableger von der Tattoo, generell von diesem amerikanischen Ding, Sachen hingeschickt. Da wurde dann irgendwann mal was abgelichtet, auch total peinlich, irgend so ein blödes Zebra halt. Ja. Aber auf jeden Fall, die Sache war dann so, dann war das halbe Jahr rum, der Ilja meinte, alles klar, wir können das machen, aber erst in einem halben Jahr, wo ich dachte, geil, das ist schon mal ein Jahr wieder rum. Aber so war es dann halt. Ne? Dann ging es auch. Also dann habe ich dann da glücklicherweise anfangen können. Also,
du hast deinen Eltern... Bist deinen Eltern entgegengekommen und hast diese Zahntechniker-Ausbildung fertig gebaut?
Genau.
Hattest du damit so einen Freifahrtschein oder haben die immer noch gesagt, boah, Christian, tätowieren, ich weiß nicht, ob das was ist?
Nee, immer noch. Also meine Mutter war da ein bisschen lockerer, die hat gesagt, okay, wenn du was machst, was dir gefällt, dann mach das. Und die Zahntechnik-Ausbildung hat natürlich so einen leichten Beigeschmack, weil ich auch gar keinen Bezug dazu, das ist halt viel witziger. Aber das, was mich das geschult hat, die Ausbildung ist halt wirklich für jemanden zu arbeiten und eine Disziplin an den Tag zu legen. Genau. Das heißt also wirklich pünktlich da zu sein, eine Arbeit zu machen. Und das eigentlich ganz geil. Das habe ich halt zum Tätowieren halt auch übernommen. Hm. Ich habe einen Termin, ich bin auf jeden Fall da und ich bin auch vorbereitet. Ne? Ja. Und das ist halt das, was ich als Resümee aus so einer Ausbildung halt gezogen habe.
Die Beispiele gibt es ja auch. Mega-Tätowierer, aber so verpeilt und verstrahlt, dass er einfach den Laden nicht unter Kontrolle hat oder orgatechnisch irgendwie
verfeiert
irgendwas. Ne? Und dann geht das Ding in die Grütze und alle wundern sich so, ey, ist doch ein Hammer-Tätowierer.
Genau.
Nützt aber nichts, wenn du einen eigenen Laden hast, wenn du diese Business-Komponente nicht auch drauf hast.
Richtig,
ne?
Das denke ich auch. Wie gesagt, das war vielleicht der Vorteil. Wie gesagt, ansonsten waren es natürlich auch 3,5 Jahre, die du weggeschmissen hast. Ne? Ja. Aber wie gesagt, auch alles halb so wild. Ich lebe ja immer noch. War nicht so schlimm. Mhm. Genau, sicher, so war es halt. Und konnte, wie gesagt, dann glücklicherweise auch da wirklich anfangen. Ne? Und das war ganz geil. Ich habe mich gefreut.
Wann hast du denn dann angefangen oder wie lange warst du dann beim Ilja? Und konntest du dann schon deine Motive, die du gezeichnet hast, schon umsetzen oder was am Anfang nur Grundlagen und kleine Tribals und sowas machen?
Richtig. Also im Grunde fing es halt so an, dass wir, es ging halt natürlich um die ganze Studio-Pflichten, die man halt also putzen und Hygiene und Nadeln löten. Ich habe, glaube ich, 3 Monate beim Ilja im Hinterzimmer gesessen, habe nur Nadeln gelötet. Das war halt damals das, was du machen musstest oder auch können musstest.
Lass mich raten, du hast es damals gehasst und jetzt bist du da dankbar für.
Richtig, genau. Ja. Ich habe es aber auch lieben gelernt während der Zeit. Ne? Ich habe anfangs es gar nicht geschnallt natürlich, ne, und hatte die Finger mal zerstochen und diese Lötzinn oder diese Säure auch immer, die hat ja nur in der Nase gebrannt. Aber ich habe es dann irgendwann auch gecheckt, dass es halt auch wirklich wichtig ist. Genau, und das habe ich halt gemacht und dann irgendwann kam mal der Tag, wo ich dann Freunde angefangen habe zu tätowieren. Wie gesagt, das besagte Ganji natürlich, das war das Erste. Und irgendwann kam auch der Tag, wo er meinte, ey, der Nächste, der reinkommt, das, was für dich ist, das ist halt auch deine Tätowierung. Und das Foto habe ich sogar heute noch an meiner Pinnwand hängen. Ne? Mhm. Es war nämlich eine Sonne in so Wolken, auch lach sich tot natürlich. Ne? Aber das war dann so meine erste Kundin. Ne? Und dann ging das halt so peu à peu dann langsam los. Also, aber auch sehr schleichend. Ich habe, glaube ich, so einmal die Woche tätowiert im Schnitt, also das erste Jahr.
Hattest du dann noch so einen Nebenjob oder so? Weil groß verdient hast du da wahrscheinlich
nichts. Nee, hatte ich auch, genau. Ich habe alles möglich gemacht als Nebenjobs. Ich habe so geguckt, dass ich so viel wie möglich halt im Laden war, damit ich halt so viel wie möglich davon aufsaugen konnte. Aber wie gesagt, hatte trotzdem natürlich auch eine Wohnung zu Hause und auch Essen, Trinken. Das habe ich dann mit allen möglichen Kellnerjobs und so mich dann über Wasser gehalten. Also meistens war es eine 7-Tage-Woche. Also.
Das ist natürlich eine relativ theoretische Frage, so, aber ich meine, so angefixt du damals von Tätowieren warst oder von verschiedenen Stilistiken des Tätowierens, wäre Tätowieren damals schon damals so einen Status gehabt wie heute? Würdest du heute auch noch Tätowierer werden wollen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ne? Also im Grunde, ich glaube,
das ist ja schon,
ich glaube, die Masse ist Overload, natürlich ne? eine ganz andere. Genau, eben die Masse ist, also heute fühlt sich auch jeder als Tätowierer berufen. Ne? Das, heißt, das fängt ja schon irgendwie beim Arbeitsamt an, da sagen die, hey, geh dich mal beim Tätowierer bewerben, ne? damit die halt irgendwie loswerden. Und dann ist halt diese Ernsthaftigkeit total verloren gegangen. Ja. Ne? Das heißt, also jeder wird irgendwie Tätowierer, alle sind auf einmal Künstler, ne? und alle machen dies und das und haben es nicht gesehen. Wo ich dachte, ach krass, ne? für mich war das so ein totaler Auftrag, das zu werden und total irgendwie, wo ich dachte, das ist auf jeden Fall das Ding, was ich halt machen will. Und das ist irgendwie, also dieser Glanz oder dieser Beigeschmack ist halt, das ist halt nicht mehr so, vielleicht in meinen Augen, das wird nicht mehr so geschätzt, ne? Das halt, dass man das machen kann, das ist ein Privileg, fand ich. Also und
wie hältst du das trotzdem für dich persönlich spannend? Hast du da irgendwelche Tricks oder nimmst du dir mal gezielt Auszeiten oder hast du auch schon mal so eine Art Burnout gehabt oder so, wo du echt gar keinen Bock mehr hattest?
Nee. Also ich habe zwischendurch natürlich Phasen, wo ich mehr oder weniger Spaß habe, sage ich jetzt mal, aber im Grunde ist es halt so, dass ich mich immer in die Sache, die halt ansteht, auch reinsteigern kann. Ich habe zum Glück immer eine Idee für den Kunden, egal wie beknackt das auch manchmal ist und habe immer mehrere Wahlmöglichkeiten, die mir glücklicherweise immer sofort einfallen und das hält die Sache auch spannend für mich. Also mir wird es einfach nicht langweilig. Ne?
Was ich bei dir spannend in deinen Arbeiten finde, dass du quasi, das ist so ein Potpourri aus verschiedensten Stilistiken, wo du aber den Bogen schlägst und das insgesamt als eine stimmige Tätowierung am Ende erscheinen lässt. Das heißt, du hast Einflüsse von Blackwork drin, du hast Neo-Traditional da irgendwie mit drin, du hast aber auch klassisches, traditionelles Tätowieren mit drin.
Richtig.
Das sind so die drei Felder, wo ich dich verorten würde.
Richtig.
Fehlt dann noch ein Feld?
Nee, also was das du noch anführen würdest? Geometrische Sachen habe ich halt in diese Motive, arbeite ich am liebsten natürlich noch geometrische Sachen ein.
Ja, aber die baust du dann vielleicht so eher in den Hintergrund.
Genau, richtig. Und also nicht überladen, dass das Motiv soll halt im Vordergrund stehen und dann kommen dann irgendwelche geometrischen Abteilungen, sage ich jetzt noch da rein. Das macht mir jetzt am meisten Bock irgendwie.
Das sind ja eigentlich Stile, die alle im Moment relativ angesagt sind, aber kaum jemand kombiniert die so.
Ja, das ist halt, also ich habe es auch nicht erfunden, muss ich dazu sagen. Ich habe es irgendwo in einem Buch mal gesehen, wo ich dachte, ah, das ist krass, damit beschäftigst du dich mal so ein bisschen. Und dann habe ich mal geguckt, ob es das irgendwie benannt ist. Und das ist halt, der Stil ist halt nicht benannt. Dann habe ich den einfach selber benannt. Ne?
Ich muss einmal ganz kurz aufstehen und einmal
versuchen, die Hoftür zuzumachen.
Hättest mich ruhig mal loben können, dass ich das, also wie
elegant,
wie galant, also Gazellen.
Ich habe das beobachtet, die Zeitlupe war am besten.
Ich filme mich ja ganz gern von hinten und gucke mir das dann, egal.
Aber über die Sache, es gibt halt keinen Namen für diese Stilrichtung. Ne? Und dann habe ich mich da kaputt informiert quasi und habe nichts gefunden. Und dann habe ich der Sache einfach selber einen Namen gegeben und das heißt dann Neometrik, das heißt also von Neo-Traditional und Geometrik, habe ich das einfach zusammengesetzt und habe da sogar ein Sketchbook drüber rausgebracht vor 2 Jahren oder sowas. Und das ist halt voll von so einem Kram. Also, das war ganz gut. Gibt's bei Gentleman's Tattoo Flash halt. Ein bisschen Werbung machen.
Ja, ja.
Geil. Ne?
Klicken Sie auf den Link.
Genau. Hey, übrigens.
Hast du Angst davor, dass du mal dass du mal in so ein Tal fällst und sagst so, boah, Alter, 20 Jahre so. Oh.
Ich meine, ich fahre ja täglich in so ein Tal, wenn du so willst, und dann stehe auch wieder auf. Ne? Also das heißt immer, dass halt manchmal, je nachdem wie die Auftragslage natürlich ist, dann oder die Sachen, die halt anfallen, ich mache natürlich, tätowiere alles, also jetzt nicht alles, aber das meiste halt, und oder sagen wir so, ich tätowiere vieles, und da sind natürlich auch ein paar Sachen bei, wo ich denke, okay, das ist halt nicht so geil, sag ich jetzt mal, aber ich versuche es trotzdem so best wie möglich anzufertigen. Und das sind halt meine Täler, aber ich denke, okay, jetzt muss ich mich halt aufrappeln, mich da reinsteigern in die Sache, und dann geht das auch meistens wieder.
Aber ist nicht das Positive daran genau, dass du die Sachen, auf die du dann wirklich Bock hast, ein bisschen mehr schätzt?
Immer,
genau. Ne, weil wenn du vorher 3 Standard-Tätowierungen, die technisch völlig in Ordnung sind, gemacht hast, aber was eigentlich nicht so dein Ding ist, und dann kommt wieder eine geile Idee, geiler Kunde, und dann so, yo.
Genau, so sieht's halt aus, und das hält mich auch vorne, ne? Also das ist im Endeffekt, das ist, glaube ich, also bei den meisten, denke ich mir so, ne? Und es macht mir immer noch Bock. Also wie gesagt, die Täler, die sind halt einmal die Woche vielleicht, wenn ich die, also ich zeichne einmal die Woche für die ganze Woche, meistens dienstags an dem freien Tag. Mhm. Und dann sitzt
Spaß am Dienstag.
Genau, Dienstagsmaler.
Oh ja, es sinkt für Sie das Niveau. Wir gehen zurück in deine Zeit beim Ilja, glaube lieber Hoffnung. Mhm. Wie lange warst du beim Ilja?
1,5 Jahre.
Okay, und dann hast du welchen Schritt?
Dann war es halt natürlich so, ich habe so ein paar Sachen fabriziert, die halt nicht so cool waren. Also sag ich mal, ich war mir keiner Schuld bewusst. Ne? Ich habe einen Kumpel zu Hause tätowiert und habe das mit dem Ilja vorher nicht abgesprochen.
Okay.
Wusste aber auch nicht, dass es total, es war mein Fehler auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will ihm auch gar nichts, ich kann es im Nachhinein auch verstehen. Hat er gesagt, das läuft halt nicht, und dann bin ich halt gegangen. Ne?
Okay.
Und wie gesagt, im Nachhinein, also währenddessen fand ich es halt kacke, weil ich überhaupt von dieser Absprache nichts wusste. Mhm. Aber so rückblickend denke ich mir, der hat halt alles richtig gemacht. Ich hätte es nicht anders mittlerweile getan. Und dann bin
Was
ich...
Was habt ihr im Moment? Wenn ihr euch seht, habt ihr...
Alles cool. Also,
ja?
Naja,
cool.
Genau.
Sehr gut. Ja.
Wir hatten uns irgendwann noch mal, sind wir uns über den Weg gelaufen, relativ kurz danach, da war es natürlich nicht so cool, ne? Ja. Aber die Zeit halt auch Wunden, und dann haben wir uns irgendwann auch mal, also ich habe mich von ihm auch letztens noch tätowieren lassen, also deswegen. Ah.
Die Zeit halt Wunden, gerade beim Tätowieren. Ne?
Genau. Naja, und nee, das ist alles ganz cool, also wir haben, wir kommen klar, das ist ja die Hauptsache. Also.
Aber was hast du... tätowiertechnisch direkt danach gemacht? Hast du dich mit Leuten zusammengetan, anderen Laden? Oder
nee, auch nicht. Also im Grunde war es dann so, dann hatte ich natürlich erstmal nichts, hatte 3 Monate lang erstmal gar nichts mit Tätowieren an der Mütze, weil dann ja auch wieder Geld verdienen im Fokus stand. Dann bin ich in so einem Callcenter gewesen, weil ich einen Typen tätowiert hatte, der da gearbeitet hat.
Mit so Kopfhörern, mit Mikrofon dran. Genau, also total bescheuert.
So wie heute zum Beispiel.
Was man nie mehr machen würde, ne? Außer beim bescheuerten Podcast.
Mir fehlt nur die Tastatur. Das
Fotos im Netz.
Und auf jeden Fall geile Sache, dann... habe ich mich damit auch wieder ein bisschen über Wasser gehalten und habe dann eine Stelle über 3 Ecken zugewiesen bekommen beim Horst vom Tattoo for You aus Wuppertal. Ne?
Und, sagt mir jetzt erstmal nichts, aber klingt interessant.
Horst ist halt echt, das ist ein Urgestein. Also ist halt auch ein so ein Biker,
ja.
Ne? Und der war auch in sämtlichen Biker-Clubs auch schon.
Okay.
Und so muss ich das auch vorstellen. Lange Haare, ganz ehrlicher Typ, sehr robust und sehr geradeaus.
Ja.
Da kam ich dann als kleiner Junge natürlich da an. Wie gesagt, ich war ja immer so ein bisschen nicht von der offensiven Fraktion. Und habe dann mit ihm die Sachen ausgehandelt, wie 6-Tage-Woche, 50% oder sowas ähnliches. Und,
abgeben.
Genau.
Oh.
Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich hinterher eine 5-Tage-Woche hatte, weil ich dann dachte, das ist halt auch kacke. Und dann hatte montags dann glücklicherweise frei. Und dann habe ich da erst wirklich Routine gelernt, was Tätowieren angeht, weil ich da irgendwie 5 Tattoos am Tag gemacht habe.
Wahnsinn, hab. Ja.
Ey, Wahnsinn. Das war richtig, also...
Ja, aber das sagen ja viele, ne? Die richtig, richtig gute Tätowierer waren irgendwann mal im Knaller an Streetshop.
Genau,
und so haben wirklich halt auch, Meter gemacht.
Genau, Meter. Und das halt, das System war halt auch noch ein anderes. Also ich kannte das vom Ilja her mit 5er-Linien und 7er-Round, und dann kam eine Magnum. Und das war da halt noch komplett anders. Also im Grunde waren da nur 3er-Linien angesagt und ich weiß nicht was. Und dann musste ich den Tag 2 erstmal löten wie ein Berserker, damit ich dieses Pensum überhaupt aufholen konnte. Und da war ich 2,5 Jahre. Also es war.
Aber ist es dann nicht schwer, wenn du dann quasi so in den Tagesablauf, in das normale Tagesgeschäft eingebunden bist, da überhaupt dann deine eigenen Ideen da irgendwie unterzubringen?
Richtig, das war extrem schwer, weil im Grunde ist das so, weil es halt ein Streetshop ist, die Leute kommen rein, suchen sich irgendwas aus und dann wird das halt einfach tätowiert. Da war keine Frage so, was ist das überhaupt? Da kommt da hin, Stencil drauf und dann ging das halt los. Ne? Wie gesagt, ich war trotzdem immer fleißiger Zeichner zum Glück und habe dann meine Ecke, wo ich gesessen habe, viel mit Sachen zugekleistert in der Richtung. Das kam natürlich so minder.
So eine Art Wannadoos.
Genau, also ich sag mal Flash was, ne? Ja. Im Endeffekt. Ne? Und das kam so minder gut an, weil die Leute natürlich einen ganz anderen Rhythmus gewohnt waren. Die waren es ja gewohnt, aber das muss das sein und dann das kostet 80 Mark, dann ging das los, ne? Oder 80 Euro anfangs dann noch.
Kannte Horst damals einen Markus Pacheco oder einen Grimy oder einen?
Ich bezweifle es.
Ihr habt noch nicht mal drüber gesprochen.
Ich denke nicht.
Das ist so geil.
Ich will aber auch nichts auf den
Horst. Ich habe Fußball gespielt, aber der Name Franz Beckenbauer durfte nicht erwähnt werden. So, ne?
Ich sag mal so, die Sache ist, ich halte sehr viel auf den Horst. Das muss ich halt sagen, das kann ich auch nichts Schlechtes über ihn sagen. Aber so ein paar Sachen sind natürlich weggefallen. Ne? Also, und ich bin auch dankbar für die Zeit bei ihm. Es war, wie gesagt, eine ehrliche Zeit. Also der ist ein Typ, der ist wirklich so ein Original. Ne? Also das, ich glaube, der ist ursprünglich Düsseldorfer und ist dann hat dann später seinen Laden in Mitte der 90er oder Anfang der 90er in Wuppertal aufgemacht, fungierte aber dann später nur noch als Piercer und hat dann Leute bei sich arbeiten gehabt, was völlig okay war. Und ich hatte da echt eine gute Zeit. Also der hatte Spaß mit dem auf jeden Fall. Und der hat dir das alles so gesagt, wie es halt ist. Ne? Da blieben auch keine Fragen offen. Wenn er sagt, du bist Kacke, dann war das so. Ne?
Ja, es ist ja oftmals auch in anderen Situationen des Lebens. In der, just in der Situation denkst du, what the fuck, Alter, was mache ich hier, was soll das? Und im Nachhinein denkst du so, ey, danke, Alter.
So sieht's aus, ne? Genau. Also ich habe, wie gesagt, ich bin für die Zeit halt dankbar. Damals war es natürlich ultra anstrengend für mich, weil wenn ich halt eine Tätowierung sonst die Woche gemacht hatte, dann drei Monate oder ich denke mit drei Monaten waren es Pause. Und dann in den Laden kommst, wo du fünf Tattoos am Tag machst, wo du dann hinterher gar nicht mehr weißt, was deine zweite Tätowierung war. Und nur irgendwie deine Hände und Arme gespürt hast die ersten zwei Wochen, wo du dachtest, boah, was ein Ritt. Ne? Und dann ging das, hat man sich dann irgendwann an das Pen so ein bisschen gewöhnt. Also,
wie war Ende der 90er, Anfang 2000er die Stimmung in einem normalen, in Anführungszeichen, Tattoo-Shop im Gegensatz zu heute?
Oh, also das war auf jeden Fall mehr geradeaus. Das heißt, du kamst rein, dann war erstmal gefragt, was willst du? Nicht so immer, was kann ich für dich tun? Das fiel weg. Mhm. Ne? Und auch diese ganzen Schönheiten, die es halt heute gibt, wie nett und ich schicke dir die Sachen raus und ist kein Problem und dann machen wir dies und eventuell mache ich dir eine zweite Zeichnung. Mhm. Das gab es mit Sicherheit auch, aber es war nicht wirklich so präsent. Ne? Also damals war das so, also in dem Street-Shop war es so, du kamst rein, konntest dir was aussuchen, wenn nicht, konntest du halt gehen. Mhm. Ganz einfache Nummer. Ne? Da war hier nicht von wegen, ja, wir könnten eventuell was zeichnen. Mhm. Habe ich zwar auch hier und da gemacht, aber das war halt nicht so, das war eher so eine Zeitverschwendung da. Ne? Das heißt also, das war halt einfach, da musste Geld umgesetzt werden. So kam es halt teilweise vor. Ne?
Also, wenn dich jemand auf einer Party so nach der Zeit fragt, gibt es da also eine so eine Anekdote, mit der du dann immer wieder um die Ecke kommst, weil die das eigentlich so versinnbildlicht, wie damals die Atmosphäre in diesem Laden war?
Also was ich schon sagte, also das war sinnbildlich halt wirklich, was willst du, wenn du reinkommst, nicht guten Tag. Ne? Und dann wurde dann, was willst du haben, was bist für ein Sternzeichen, der Typ sagt Jungfrau, der sagt das Skorpion, weißt du, und da war das Ding schon drauf, so ungefähr. Also das war absolut schmerzfrei, die ganze Sache. Ne? Da wird auch nicht lange rumgeredet, das war halt einfach so. Ne? Er ist natürlich im Gegensatz zu einem, in den Ende der 90er, wenn er bei einem Ilja natürlich reingekommen ist, der da damals auch schon Einzelstücke halt angefertigt hat, und wo ich es auch so kennengelernt habe, dass man nur Einzelstücke macht, war es natürlich das krasse Gegenteil. Es gab natürlich sowas und sowas. Ne? Das heißt, diese Urgesteins-Tattoo-Läden, die sind ja mittlerweile, glaube ich, so gut wie ausgestorben, dass man sagt, was willst du? Ne? Sondern die sind natürlich alle so ein bisschen zeitangepasster, dass die eher nett sind und auch natürlich entgegenkommen.
Du denkst das auch, aber du kommunizierst das natürlich nicht so.
Ich denke es manchmal so, kommuniziere es anders.
Ja, genau.
Aber die Sache ist natürlich, das liegt natürlich auch an der Zahl der Tattoo-Läden. Es gibt natürlich tausende Tattoo-Läden mittlerweile in der Stadt und nicht nur drei. Mhm. Wenn du da bei drei Läden reinkommst, was willst du, dann sagen die alle, das ist das normal. Aber wenn du natürlich im fünften Laden bist und die sind total nett, dann sagst du, dann gehst du natürlich dahin. Ne?
Hast du dich in der Zeit kontinuierlich tätowieren lassen?
Meistens. Also es gibt immer eine Phase, wo ich halt mal mehr, mal weniger Tattoos bekommen habe. Aber kontinuierlich bin ich halt auch jetzt noch immer dabei. Also lass mich auch jetzt noch zwischendurch mal tätowieren, obwohl ich mich jetzt schon bestimmt ein halbes Jahr habe nicht mehr tätowieren lassen. Also,
bist du viel gereist für deine Tätowierung?
Ja. Mhm. Also ich bin...
das ist auch ein Tattoo von Mike Wilson zum Beispiel.
Habe ich.
Mhm. Genau.
Genau, eben. Ja. Das war zufälligerweise in Quebec auf der Tattoo-Convention, wo er dann einen Stand hatte mit einem Supplier zusammen. Ich meine, es wäre Lucky's gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also Lucky Supply, Kanada halt.
Mike Wilson, vielleicht mal kurz parallel googeln, wer ihn noch nicht kennt. Absolute Tattoo-Legende.
Mega Typ.
Also tätowiert seit 30 Jahren. Ja. Genau. Und macht immer noch unfassbare Dinger, so wo keiner irgendwie mitkommt und so immer irgendwie ein bisschen anders.
Also ich erinnere mich zum Beispiel auf Mike Wilson, der hatte einmal so einen Flash gemacht mit Rosen und Panthern und Sensemännern und das ging halt durch den Ruhrpott. Das hat, glaube ich, jeder 5000 Mal kopiert gehabt an seinen Wänden. Die Kopien wurden immer schlechter und das war halt Mike Wilson. Also es gab halt kein Internet, wie gesagt, und der Austausch ging halt nur untereinander meistens und dann hat einer so einen Flash in der Hand gehabt und dann haben die sich alle durchgezogen. Jeder hatte das, glaube ich. Also jeder, der was auf sich hielt, der hatte einen Mike Wilson Flash. Und von dem habe ich mich halt, wie gesagt, auch glücklicherweise lange, lange danach tätowieren lassen. Aber ich muss dazu sagen, es war halt, die Stimmung war ganz gut. Er saß halt bei einem Supplier in einem Stand und ich glaube, keiner wusste, wer er wirklich war. Und ich habe es dann erkannt mit dem
Gordon Klaus. Er hat doch keinen Banner gehabt, oder was?
Doch. Ah, ja. Aber der Gordon Klaus war mit auf der Reise auch und wir haben uns dann.
Aus Bottrop.
Genau, aus Bottrop von Black Tide.
Genau.
Und wir haben die Chance einfach ergriffen, uns von dem tätowieren zu lassen, weil wir uns natürlich total gefreut haben, der Mike Wilson. Mhm. Und das war auch eine nette Erfahrung, muss ich dazu sagen. Er ist halt mittlerweile auch weit älter geworden. Aber Tätowierung ist top, ne? Mhm.
Hattest du mal eine schlechte Erfahrung mit einem Tätowierer, von dem du unbedingt was haben wolltest und dann war das eine dumme Sau?
Ja, oder ein Arsch? Hab ich, aber kann man Namen nennen, meins? Ist halt egal.
Ey, das liegt ganz bei dir so.
Also ich hatte mit einem amerikanischen Tätowierer mal, ich habe in Salt Lake auf der Tattoo Convention gearbeitet, also ich habe viel Amerika bereist und viele Messen gemacht und unter anderem auch Salt Lake City und da war ich dann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2005, 2006 die Ecke. Und da hat dann ein sehr bekannter Amerikaner, ich will ihn einfach nicht benennen, ich will den auch nicht schlecht machen, weil der macht
ein paar
Tattoos einfach.
Ne? Ja, ist gut.
Und hab dann gesagt, ey geil, der hat den Stand auch noch direkt gegenüber, ich habe mich total gefreut, bin zu ihm hin, es war noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Und der kam ziemlich arrogant rüber und auch sehr abwertend, wo ich dachte, okay, der ist vielleicht busy, ne, mach's mal im Laufe des Tages. Und es hat auch im Laufe des Tages nicht hingehauen und auch am nächsten Tag.
Wie kann man busy sein, wenn die Convention noch zu hat, ne?
A, das, ne, und B, aber ich habe gedacht, komm, lässt dir den mal, wer weiß denn nie, wie es ist. Auch für die schlechte Erfahrung an der ganzen Sache war einfach, dass ich beim Pinkeln auf der Toilette stand, ne, und er zwei Becken weiter stand und dann meinte, mich volllabern zu müssen. Und ich dachte, Alter, ich meine, du kriegst den ganzen Tag den Mund nicht auf, wenn ich bei dir am Stand bin, aber beim Pinkeln muss mich volllabern.
Da geht nicht viel zusammen.
Das war so ein bisschen blöd, ne? Also, das ist auch nicht die schlimmste Situation von allen, aber da habe ich auch gedacht, okay, dann wartet halt, ne, dann ist das Ding für mich durch, weil ich meine, mit Fremden quatschen beim Pinkeln ist auch nicht so meins. Ja, das war, wie gesagt, das war aber auch keine wirklich schlechte Erfahrung, ne, aber da habe ich auch gedacht, ach, schade eigentlich, ne, und
was war denn eine schöne Erfahrung, wo du vielleicht mit dem Tätowierer, vielleicht über die Tätowiererfahrung, dass er dich tätowiert hat, danach immer noch in Kontakt bist oder so?
Also da habe ich viele, also im Endeffekt, also wie gesagt, Rob Kost ist einer von denen, mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr, aber die Erfahrung an sich war halt für mich total neu und auch dieses New School, Biomechanik, was der da auch immer gefeiert hat, das war ja, der hat ja tausend Richtungen, das war für mich sehr interessant, ansonsten kann ich auch noch mit Dirk Reuter, kann ich auch noch von
Leib und Seele. Hat mir 1997, glaube ich, meine erste Tätowierung gestoppt.
Überleg mal, ne? Mit dem habe ich auch immer eine gute Zeit gehabt, also der hat mir auch einige Tätowierungen gemacht und das war auch immer eine sehr Erfahrung wert, weil er sehr, sehr versiert ist in seinem Machen und Tun, von Zeichnungen und Anfertigen und alles überhaupt nicht digital, ne, was halt ihn auch ausmacht. Und da habe ich eigentlich nicht viel mitgenommen, aber die Zeit war halt sehr, sehr gut. Ne? Und was heißt nicht viel mitgenommen? Ich glaube, die Erfahrung habe ich mitgenommen. Das war super. Also super Typ für mich. Also absolut ein Crack, würde ich sagen. Sogar.
Wie anstrengend ist es im Jahr 2019, Tätowierer zu sein, weil du bist durch soziale Medien, du musst auch dieses Feld bespielen,
richtig,
du musst Kundenentwürfe schicken.
Genau.
Und hast du irgendeinen Trick, wie du mal die Birne auskriegst? Ja. Oder sitzt du abends im Kino und denkst so, eigentlich müsste ich die Rose noch so ein bisschen umzeichnen für das Ding morgen oder eigentlich funktioniert beides. Die anders besser?
Genau, beides. Also im Grunde ist halt so, dass ich halt dieses ganze Digitale mittlerweile auf den Laden reduziert habe. Das heißt, ich bin natürlich trotzdem eine Stunde früher da meistens oder auch manchmal
anders. Aber du machst das dann im Laden,
genau,
damit du es nicht noch zu Hause machst,
genau,
damit du eine striktere Trennung hast.
Richtig, dann versuche ich einfach das zu beantworten, was ich halt schaffe oder auch die Sachen vorzubereiten, die ich noch schaffe und eventuell, je nachdem wie zeitig ich halt Feierabend habe, das eventuell danach noch zu machen, aber meistens auch nicht nach 8 Uhr oder so. Dann ist für mich auch Feierabend jetzt nicht, weil ich halt extrem spießig bin, aber irgendwo denke ich mir, es ist halt auch so eine Deadline. Und zu Hause versuche ich das halt gar nicht zu bearbeiten. Das
heißt, und deine Frau wird dir dann sicherlich irgendwann auch aufs Dach steigen, oder?
Nee, nicht? Meine Frau ist ja noch mehr busy. Die hat auch ein eigenes Business und die macht halt alles selbst und die ist halt komplett unterwegs. Ne? Aber es ist halt, wir haben trotzdem eine gute Zeit.
Was heißt
Zeit.
Komplett unterwegs?
Das heißt, die macht ihre Website selber, die macht ihre Präsentation selber, die Deko.
Das heißt, wenn sie nach Einkauf, Hause kommt, dann macht sie da trotzdem noch.
Genau, dann macht sie noch die einigen Sachen, ihre Abrechnung oder sonst irgendwas.
Ja, ja, okay.
Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass wir trotzdem immer dann eine gemeinsame Zeit haben. Ne? Und das ist halt immer ganz wichtig. Und danach male ich halt immer noch. Also ich male jeden Tag und dann meistens so ab 10 Uhr abends dann noch bis 12, 1 und dann gehe ich auch pennen. Also.
Wie zeichnest du? Zeichnest du erstmal aus dem Kopf los oder arbeitest du immer noch viel mit Büchern?
Also mit Büchern auch immer noch. Aber ich habe jetzt auch ein iPad, also auch digitale Medien haben mich komplett natürlich erreicht und das macht die Sache halt praktisch. Ne? Und damit mache ich halt die Kundenzeichnungen, aber ich mal also noch Bilder in meiner Freizeit halt für mich dann mit, im Endeffekt. Also.
Und die unterscheiden sich?
Ja, also im Grunde ist es so, ich habe im Dezember meine erste Solo-Ausstellung hier in der 1900-Galerie in Düsseldorf beim Fabrice. Mhm. Und die ist halt, wie gesagt, im Dezember und dafür male ich halt Bilder. Die sind halt komplett nicht Tattoo-bezogen. Ne? Und das halt,
gibt es ein Thema?
Ja, also das Thema habe ich selber gewählt, das ist halt Strom, heißt das. Und,
Strom?
Strom, genau. Es geht halt um Körperströme, es geht auch mit dem Strom und gegen den Strom und also auch um Energien und sowas. Mhm. Und das behandle ich gerade extrem und die Bilder sind halt eine Mischung zwischen abstrakt, aber trotzdem erkennbar. Und es hat auch so einen Verlauf, weil ich schon seit einem Jahr jetzt da dran sitze. Mhm. Und die werden halt von der Machart immer feiner. Also ich male halt mit Tuschestiften auf Aquarellpapier. Und
ich glaube, das Schwerste bei so einer Art von Malerei ist, den Punkt zu finden, wo es fertig ist, oder? Ja, weil du kannst immer noch eine kleine Nuance und nochmal eine Schicht genau. Irgendwo.
A, das und B ist halt auch, dass das, da das ja ein Prozess ist, also auch für diese Ausstellungen sich vorzubereiten, haben die Bilder sich teilweise auch gewandelt. Ne? Mhm. Das heißt, ich fange mit One-Linern, habe ich angefangen, also ein Motiv, was aus einer Linie, durchgehende Linie besteht, quasi als, ich sage jetzt mal, mit dem Strom angefangen. Die sind jetzt nur noch im Dotwork-Bereich. Ne? Und das ist halt das Ding, wo ich auch selber sehr gespannt ist. Und wenn ich die Sachen auf meinem Speicher, ich habe so einen kleinen Dachboden, alle auf dem Boden liegen, habe die Bilder, dann denke ich mir auch so, ach krass, das ist halt auch komplett anders geworden im Nachhinein. Ne? Und jetzt driftet das jetzt schon wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich weiß halt ganz genau, ich habe noch mindestens bis November Zeit und dann wird es halt noch eine dritte Stilrichtung in dieser Ausstellung halt geben. Aber ich bin halt, also und aussortiert habe ich auch schon. Also wie gesagt, ich bin halt ein bisschen limitiert, was Bilder angeht. Ich denke, maximal soll es 35 oder 40 werden. Ich glaube, ich bin schon bei 55 oder sowas. Und das muss man dann so ein bisschen runter reduzieren. Noch.
Also du hast, so scheint mir das, sehr viel Output. Ja. Machst du irgendwas, was man, wo du die Birne freikriegst, so was nichts mit Tätowieren oder Zeichnen oder Malen zu tun hat?
Nee. Krass. Also ich male als Ventil im Endeffekt. Und das ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe jetzt keinen
Sport. Und wenn das mal zu stressig wird, dann tätowiere ich halt.
Genau.
Nee, und dann wieder von vorne.
Nee, ich habe jetzt also kein so ein ausgefallenes Hobby wie Mountainbiken oder Sport oder Joggen oder sowas. Also das nicht.
Aber machst du irgendeinen Sport, weil Tätowieren ist physisch sehr anstrengend?
Genau, nee, das mache ich nicht. Also ich meditiere jetzt seit Anfang des Jahres, seit Januar.
Deshalb vielleicht auch das Thema Strom.
Also das ist dann daraus entstanden, auch zusätzlich das Thema, aber vorher schon, nur dass die Motive sich aufgrund dessen wahrscheinlich komplett geändert haben. Ne? Also das ist eher von einem oberflächlichen Design auf so ein wirklich in Energiebasis gegangen ist, sage ich jetzt mal, um das halt irgendwie ein bisschen zu umschreiben. Mhm. Und meditieren ist jetzt, also das ist halt der Shit für mich gerade. Also wir machen das jeden Morgen, mache ich erst Feldenkreis, das sind halt minimale Gymnastikübungen, wenn man das halt über Gymnastik nennen kann, das ist meistens liegend auf dem Boden und man bewegt halt die Gelenke in einer bestimmten Richtung oder und daraufhin folgt dann meistens eine Meditation von mindestens einer halben Stunde immer und dann sind halt anderthalb Stunden mal locker rum morgens. Ne?
Ja, aber das ist ja schon eine totale Selbstdisziplin. Nee, ich glaube, viele würden das 3 Tage durchziehen und dann so, oh komm, heute kenne ich lieber eine Stunde länger.
Nee, das macht voll Bock, weil ich das halt auch unter Anleitung, wir machen halt alle 2 Wochen, sind wir in so einem Kurs, der zusammengestellt worden ist aus bestimmten Leuten, was ich, wie die zusammengekommen sind und haben einfach neu angefangen mit dieser Gruppe und das halt im 2-Wochen-Takt. Und dadurch lernst du halt Atemtechniken oder auch, wie man halt sitzt und was für Kraftfelder wo irgendwo sind. Und ich sag jetzt mal, ne, und das ist halt echt eine geile Sache. Also das ist echt eine Sache, die mir echt Spaß macht, wo ich es nicht gedacht hätte. Also,
ich kann verstehen, wenn der ein oder andere da vielleicht mit den Augen rollt oder so und damit nichts anfangen kann.
Ja, glaube ich. Also ich erzähle es auch nicht
wirklich rum.
Da kommt
ein netter Nachbar und gibt ein Ladekabel zurück.
Geil.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das hast du bewusst leise hingelegt. Vielen Dank dafür. Ich hatte aber tatsächlich mal so eine Reiki-Erfahrung in Indien. Da hat eine Freundin von mir da so ein in so einer Reiki-Schule, das ist ja so mit Chakren und
Kräfte,
und so. Und die hat das, ich lag im Bett neben der und die hat das einfach an mir ausprobiert. Und das hat voll bei mir reingehauen.
Ist
so. Das sind so 7 Punkte und dann war die am letzten Punkt und das ist null sexuell, ne? Also nicht überhaupt nicht falsch verstehen.
Die Hose gemacht.
Nee, und ich kam mir vor wie so ein Baby auf Ecstasy danach.
Genau,
ich habe irgendwie gekichert und dachte mir so, ich konnte mir im Vornherein nicht vorstellen. Und sie hat das einfach quasi angefangen. Und hätte ich, glaube ich, gesagt, so mach das mal bewusst bei mir, da hätte ich so eine Erwartungshaltung gehabt und dann hätte es vielleicht gar nicht funktioniert. Richtig. Das ist einfach gemacht und irgendwas ist in mir passiert und das fand ich total erstaunlich. Also es gibt tatsächlich Sachen,
genau, die kriegen wir nicht beigebracht.
Nicht so rational.
Aber die schlummern halt in jedem und das ist halt genau der gleiche Punkt, weil ich auch erst dachte, wo die Frau mich fragte, ob ich nicht in dieser Meditationsgruppe mitmachen möchte, wo ich dachte, ich mitmachen, ich bin doch der letzte Horst, ne, so ungefähr. Ne?
Ich habe noch nie mitgemacht, genau. Weder in der Schule noch sonst was.
Genau, also ähnlich. Ne? Beim Horst. Da habe ich mir das aber, habe ich gesagt, okay, ich mache da mal mit, und dann war es halt ja. So eine mega Erfahrung. Es ist halt, wie du schon selber sagtest, dass halt, man ist halt in sich gekehrt und beschäftigt sich quasi mit seinem Geist. Und das holt einen auf jeden Fall komplett runter. Und durch verschiedene Atemtechniken oder auch Konzentrationstechniken ist man wirklich total ruhig. Das, also ich bin auch ruhiger geworden dadurch im Endeffekt. Also.
Und wenn du selber tätowierst, hast du das schon mal ausprobiert beim Tätowieren, während du tätowierst, nicht während du tätowiert wirst, sondern anders zu atmen oder sowas?
Ich atme generell so ein bisschen anders manchmal. Also das heißt immer so zwischendurch, durch diese Atmentechnik nimmt man sich die automatisch so ein bisschen an hier und da. Okay. Das mache ich jetzt nicht.
Bewussteres Atmen.
Wahrscheinlich, ja. Ne, genau. Aber so beim Tätowieren, ich weiß gar nicht, was ich mal alles im Kopf habe beim Tätowieren. Allen Scheiß natürlich. Ne? Ob du jetzt gleich noch, ob du von der Zeit eventuell hinkommst, das ist aber eher weniger. Dann wird man die Frau heute Abend, was macht die Tochter gerade, und dann bin ich eher ganz normal, denke ich mir. Also
ich glaube, dass das ist auch für Tätowierer ein faszinierender Zustand, glaube ich. Also ich weiß gar nicht mehr, welcher Tätowierer das war, mit dem habe ich mich unterhalten, und der meinte so, boah, endlich auf der Arbeit, endlich Ruhe.
Ja.
Ne? Weil die Situation ist die, die sie ist. Du musst dich jetzt da 2 Stunden, 3 Stunden, keine Ahnung, es gibt nichts anderes.
Genau.
Theoretisch kannst du ans Telefon, aber es bringt ja eigentlich nichts, es bringt dich ja nur in deinen Rhythmus raus, sondern eigentlich ist es ja eine Form von Meditation.
Im Grunde schon. Also es kommt natürlich an. Also die Meditation beim Tätowieren, wenn man das so nennen mag, ist natürlich gegeben, aber die wird natürlich oft durch den Kunden auch rausgerissen, weil der dich irgendwie voll labert.
Ich glaube, meditieren ist, glaube ich, in dem Kontext das falsche Wort, aber du bist, Basketballer sagen zum Beispiel, du bist in the zone.
Genau.
Also du bist dann in irgendeinem Tunnel und guckst nicht links und nicht rechts und mach's einfach. Ne?
Genau, richtig. Aber wo ich mit sagen, also entweder bringt der Kunde dich halt natürlich raus, und obwohl ich dazu auch sagen muss, dass ich auch meistens der Typ bin, der alle voll labert. Einfach mit wirrem Scheiß. Ne? Und stellt irgendwelche Theorien auf, die totaler Scheiß sind.
Siehst du auch das Licht?
So ähnlich. Ne? Genau. Also das ist auch mal richtiger Scheiß. Ich finde es halt witzig. Ne? Und ich bin auch immer an allen Gesprächen beteiligt. Also wenn der Adam sich mit seinem Kunden unterhält, dann quatsche ich einfach dazwischen. Ich nehme das einfach raus und beantworte alle Fragen.
Arschlochchef, muss man auch sagen.
Das ist noch nicht mal als Arschloch, aber ich habe einfach Bock.
Manchmal muss der König einen köpfen, einfach nur, weil er der König ist.
Ne? So sieht es wahrscheinlich aus. Aber ich finde es auch einfach geil, mich überall zu beteiligen. Ne? Das ist halt total witzig. Ne?
Wer ist er jetzt? Ja, Chef, so beide alle verdrehen die Augen.
Genau,
so,
aber ich wollte doch antworten, aber hat er schon gemacht. Ne? So ungefähr.
Habt ihr irgendwie so einen Running Gag bei euch im Shop, der immer wieder...
Boah, ich glaube, da gibt es einige, aber mir fällt das spontan keiner ein, glaube ich. Also,
Heroin im Kaffee oder so.
Heroin,
so lustige
Heroin
kleine
geht
Sachen.
Immer, genau, eben. Ich denke mir, ich hatte, glaube ich, dem Adam irgendwann mal, da habe ich zeitig Feierabend gemacht und er war noch länger im Laden. Und ich dachte aber, es wäre noch vor 19 Uhr und ich hatte ihn am Telefon und sagte einfach so, ey, wenn du kannst einfach schon abhauen, ne, und den Laden zumachen. Da war es aber schon 22 Uhr und er meinte, nee, ist klar, mache ich dann. Und das kommt halt hier und da mal wieder, wenn wir dann gehen, sagst du mal, mach dann gleich einfach schon mal zu, und dann ist es meistens schon nach Feierabend. Ne? Aber ist jetzt nicht so witzig, wenn man es erzählt eventuell.
Wir gehen nochmal zurück. Du warst 1,5 Jahre, nee, wie lange warst du dann bei Horst in Wuppertal?
2,5 Jahre, genau.
So, und danach ging es wohin?
Danach ging es nach Krefeld, tatsächlicherweise, weil ich auch beim Ilja schon Jungs aus Krefeld kennengelernt habe. Die waren damals von 7-Eleven, das war der Fred und der Tom.
Fred, Tom, 0815 jetzt.
Genau, eben. Und das war dann halt so, dass ich da einmal die Woche Gast tätowiert habe oder mehr so auch Spaß bei den Abgang hat, nebenbei beim Horst. Er fand es damals nicht so cool, ich kann es auch verstehen, aber damals war es für mich halt eigentlich ganz nett. Und die beiden, der Tom und der Fred, haben sich damals halt getrennt. Und da hat der Tom mich halt unter anderem gefragt, ob ich mit ihm nicht den Laden dann aufmachen wollte. Und das war für mich einfach ein Sprungbrett, wo ich dachte, alles klar, wir machen das, wo wird das gemacht? Er meinte, ey, dann hier in Krefeld, manche ist mir auch scheißegal, dann gehen wir halt nach Krefeld. Und dann bin ich halt, hab mit ihm halt das 0815 dann 2003 halt aufgemacht. Und das ging auch eine Zeit lang ganz gut. Also wir waren jetzt zu zweit, dann waren wir zu dritt, hinter zu vier, zu fünft. Und wie es dann so ist, dann wird dann gepierst nebenbei und hast nicht, also nicht nebenbei, aber auch noch gepierst. Und dann hat sich das halt relativ entwickelt, der Laden. Und nach 7 oder 8 Jahren haben wir uns dann, unsere Wege uns auch getrennt. Und dann habe ich danach dann The Black Book halt aufgemacht in Krefeld. Vor
dein erster eigener Laden.
Genau, eben. Also das erste Mal richtig alleine, genau.
Und du warst... damals auch, oder hast du dich noch in Frage gestellt oder wusstest du auch ganz klar so, ey, ich kann guten Gewissens einen eigenen Laden aufmachen, ich bin schon relativ weit jetzt als Tätowierer, ich traue mir das zu.
Ich glaube, da habe ich nie drüber nachgedacht. Es war auch genau wie damals, als ich beim Horst dann war, dann war es einfach so, du musstest halt einfach selbstständig sein, ob du willst oder nicht. Und dann warst du auch immer privat versichert, ob du willst oder nicht. Also so Optionen habe ich mir gar nicht erst reingeholt. Aber über die Sache war, um das mal ein bisschen abzukürzen, ich habe immer Selbstzweifel und die habe ich halt heute noch. Ne? Und deswegen fällt das meistens für mich auf, über Zweifel zu reden, weil ich halt immer so ein Zweifler bin und ich mache das dann einfach und dann gucke ich hinterher, was draus geworden ist. Und dann denkst du, okay, jetzt hast du das halt. Ne? Und dann agiere ich halt in dem Moment und mache mich dann schlau und so ist es dann. Ne? Und ich zweifle heute noch. Deswegen, das bleibt bei mir nicht so aus.
Aber eher auf einem künstlerischen Level und nicht auf einem technischen oder so. Ach, weil technisch bist du ein guter, solider Tätowierer, nehme ich an.
Dankeschön. Also, aber ich denke mir so, das wird auch so sein, aber ich zweifle es trotzdem meistens immer an. Also ich denke so, okay, ich muss mich nicht mehr so konzentrieren beim Tätowieren, das wird es wahrscheinlich befürworten. Ich bin mit meinen Sachen auch zufrieden, aber trotzdem mache ich manchmal, wie du schon sagst, beim Design, da zweifle ich manchmal Sachen an, aber ich denke, okay, das ändert dann noch kurz vorher um oder auch beim Malen zu Hause, da bin ich auch mal der größte Zweifler, weil ich denke, ah, das ist ein cooler Scheiß, dann machst du und dann mache ich Bilder in einer bestimmten Richtung für eine Zeit lang und dann gucke ich mir die über 2 Wochen später und denke so, boah, was eine Scheiße, ne, was machst du denn jetzt? Ne?
Weil es dich optisch nicht mehr anspricht oder weil du auch weißt, das würde als Tätowierung nicht funktionieren aus Gründen der Alterung der Haut oder sowas?
Zum Beispiel, also ich sage jetzt auch, genau, die Bilder, die ich halt privat male, sage ich jetzt mal, für die Ausstellung, die sind natürlich alle mit Sicherheit auch tätowierbar, aber einfach zu detailliert natürlich. Aber die zweifle ich an wahrscheinlich, weil ich die auch jedes Mal sehe. Ich sehe die halt fast jeden Tag und dann denke ich mir auch so, okay, hast du schon so oft gesehen, irgendwie sind sie jetzt wieder kacke. Ne? Und daran liegt es vielleicht. Und Sachen, die ich halt fürs Tätowieren anfertige, also auch Bilder, die, das macht mir halt auch Riesenspaß, muss ich dazu sagen. Und die hängen auch, die meisten hängen auch im Laden. Und die mag ich halt also immer noch, also auch die älteren Sachen. Also da habe ich natürlich auch meine Zweifel hier und da. Ne? Also ich will jetzt auch nicht auf den größten Depressiven machen hier im Endeffekt. Ne? Also manche Sachen, da bin ich auch recht stolz drauf. Bei manchen Sachen zweifle ich halt. Aber generell ist es halt so, dass ich, wie gesagt, nicht der offensivste von allen bin, auch wenn es manchmal so rüberkommt, wo ich sage, ey, Alter, komm rein. Das ist dann auch nur so eine Fassade, wo ich dann denke, oh, komm mal bitte rein oder so. Es ist halt wie
Alter,
es ist,
komm ne? doch bitte rein.
Genau. Und so ähnlich ist es dann halt. Ne? Also ich habe manchmal auch dicke Schnauze auf leerer Straße gerne. Ne? Aber so ist es. Nö, aber,
stellst du anderen Tätowierern bewusst Fragen noch? Vielleicht was technische Sachen angeht, Maschinen, weil ich habe den Eindruck, gerade was Maschinen angeht, sind Tätowierer so, also ich habe schon mit Tätowierern gesprochen, die 20 Jahre tätowiert hatten, die eigentlich ihr Setup hatten und wie sie ihre Maschine einstellen, sind sie einmal in einem Seminar von Scott Silvia und bauen danach alles auseinander und denken so, mehr. Alter, was habe ich die letzten 20 Jahre da eigentlich für Mucks gemacht? So.
Genau, sicher. Das ist also glücklicherweise habe ich auch Maschinen so ein bisschen beim Ilja mitgenommen, muss ich dazu sagen, auch ein bisschen, aber auch viel für mich selber. Ich habe so ultra, ultra viel ausprobiert. Und
du arbeitest mit klassischen Tattoo-Maschinen oder auch mal mit einer Rotary-Maschine?
Also mit allem im Endeffekt. Ich habe eine Shackbill zum Beispiel oder auch eine Dan Cubin habe ich 2 Stück, mit denen ich arbeite. Rotary und genauso auch Spulmaschinen halt. Also das wechselt halt die nach Laune auch. Und
diesen Stift da
nee,
nicht?
Nee, das habe ich nicht. Also, nee, ja. Diesen Pen, das habe ich nicht.
Ja.
Aber da, wie gesagt, ich bin der Sache auch nicht verschlossen. Also im Grunde ist das, glaube ich, nichts für mich. Denke ich mir mal, aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ne? Und ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch einfach.
Ich finde so ein paar Sachen, wenn ich in einen Tattoo-Shop komme, dann will ich 2 Sachen. Ich will eine Maschine hören.
Ne, Sound,
und,
genau.
Ne? Und ich will Green Soap riechen.
Genau, das ist es. Das ist der Punkt.
Ne, genau. So halt.
Und das ist es auch. Ne?
Gibt es also, jetzt eigentlich Green Soap? Also Green Soap ist diese ganz klassische.
Genau, diese Waschlotion quasi zum Abwaschen der Tätowierung.
Genau. Dass es da jetzt so eine Art Wunderbaum von gibt.
Ich glaube, ich habe sowas zu Hause sogar.
So Krauts Irons oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ich habe eine Tattoo-Maschine als Wunderbaum mit Green Soap.
Ah, genau so.
Genau, eben sowas. Genau, ja, eben. Ja. Vor Jahren irgendwann auch mal auf irgendeiner Messe mitgenommen. Ich bin jetzt auch irgendwo in Kanada gewesen.
Ja. Das ist ein ganz, ganz toller eigener Geruch.
Mega.
Und, ne, ich
aber
riech
Dettol
das.
Gehört auch dazu. Dettol ist halt auch so ein Stoff.
Wenn ja, genau. Dettol, genau. Das ist sofort so wieder so. Mutter macht Bratkartoffeln.
Geht los.
Bist zu Hause und Dettol und Green Soap.
Stinkender Fett. Genau, und los geht's. Ne?
Genau.
Ja, die Sache ist halt, das hat sich halt, also bei mir ist es halt auch so, ich mag auch den Sound immer noch gerne und ich mag auch diese ganzen Gerüche, wahrscheinlich, weil die mich auch geprägt haben von der Anfangszeit, wo ich mich habe auch tätowieren lassen im Endeffekt. Und es war halt, Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ne? Die Leute stehen nicht mehr auf so Gerüche und die mögen diesen Sound auch nicht mehr. Und wenn die schon reinkommen, die Maschine läuft was lauter, was auch normal ist, ne, dann denken die schon so, ist das so ein altes Ding oder hast du nicht so eine neue Maschine, die keine Geräusche macht?
Im Fernsehen ist das leiser.
Ja, genau. Oder ist die kaputt oder hast du kein Geld mehr, eine neue zu kaufen? Wo ich denke, ey, was ist denn da los? Ne? So auf jeden Fall. Ne? Das halt, die sind halt alles ein bisschen weich geworden. Ne? Ich meine, ich bin auch kein harter Kerl im Endeffekt, ne? Aber ich sag mal so, die so ein bisschen Mystik, finde ich, gehört auch noch dazu in so einem Tattoo-Laden. Ne? Und das halt mit so einer Maschine, die muss halt hören, muss halt reinkommen, denken, sind scheiße. Ne?
Ich war halt auch in den, weiß nicht, Mitte, Ende der 90er, ich bin viel öfter beim Ilja im Laden gewesen, bei Glaube, Liebe, Hoffnung, als ich mich da hab tätowieren lassen, weil ich fand das spannend, da kamen spannende Leute zusammen.
Sagte der mir.
Dann kommt einer rein und schiebt die Ärmel hoch und hat ein geiles Sleeve und so. Ne? In der Ecke sitzt so ein Trottel, der macht sein erstes Kanji auf dem Kumpel.
Und ich sage, er sagte auch, da kommt der Olli schon wieder.
Ja, genau.
Ich denke, okay.
Dumme Sau, Alter.
Aber witzigerweise
guck ist halt natürlich
auch, aber witzigerweise ist natürlich, also abgesehen von den Gerüchten, dass ja auch Tätowierungen gar nicht so offensiv waren damals. Ne? Also abgesehen, man hat das, klar, man hat dann einer den Ärmel hochgezogen, da wusste so, okay, der hat den ganzen Arm tätowiert, ne? Oder auch das ganze Bein oder das untere Bein oder was auch immer. Und heute ist halt so, die Leute, die haben halt offensive Tätowierungen, die fangen halt im Gesicht und auf den Händen an. Da weißt du, okay, die haben halt Tattoos, aber am Oberarm halt nicht. Und damals war es halt umgekehrt. Ne? Die hatten halt keine Hand, aber für den Oberarm.
Schwedischer Bodysuit, ne?
Genau.
Halshände und du bist eigentlich vom kleinen Fingerglied bis unter das Kinn.
Genau.
Wann hast du angefangen mit sichtbaren Tätowierungen?
Mit sichtbaren? Ich glaube, kurz bevor ich also auch Ende der 90er im Endeffekt, das war auch bei Rob Koss halt, genau, da habe ich mir auch direkt den Unterarm tätowieren lassen. Und dann,
ich dachte jetzt eher so an sichtbar, du hast ein Hemd an, ein langärmliches Hemd.
Ah, okay.
Sprich Hände und Hals.
Ah, genau, Hände und Hals. Also, ich glaube, mit den Halshälften habe ich mir in einer Woche tätowieren lassen. Irgendwie die andere unter anderem von Todd Noble, ein ganz altes Teil. Ganz witzig. Ich glaube, wie alt war ich denn da? Also 30, 31, 32, 33, die Ecke. Da fing das erst an. Und dann Hände, glaube ich, noch später sogar. Also, das war vielleicht auch vor 10 Jahren, würde ich tippen. Also auch so vielleicht vor 8 oder 10 Jahren zumindest. Da habe ich damit angefangen. Also,
wie oft guckst du dich, weil du siehst sichtbare Tätowierungen, vor allem im Sommer fast überall?
Richtig.
Wie oft drehst du dich um und guckst nochmal? Ich nicht so oft, ehrlich gesagt.
Boah, ganz ehrlich, ich bin manchmal, ich finde es manchmal verwunderlich, dass
Leute sagen. Weil es gibt viel, ich finde, durchschnittlichen Kram, spricht mich einfach nicht an, da passiert halt nichts.
Nee, das ist halt auch, weil dieser Spirit ist auch flöten gegangen. Also früher hast du eine Oberarm-Tätowierung gehabt, dann haben die alle gedacht, boah, was ein krasser Typ. Mhm. Ne? Und so mittlerweile fangen die alle auf der Hand an. Das relativiert sich natürlich. Also das heißt, die Steigerung ist gar nicht mehr gegeben. Und ich denke mir so, wenn ich im Urlaub bin, sehe ich relativ wenig Tätowierte, muss ich dazu sagen. Also hier und da, dann bin ich noch so ein bisschen der Exot, was auch nicht immer cool ist. Ne? Und aber ich war letztens bei Ikea und da dachte ich mal, die sind ja alle tätowiert hier. Wie kacke ist das denn? Und da fand ich mich auch so selber so ein bisschen blöd. Ne? Wo ich dachte, okay, wie machst du das jetzt? Gehst du schnell da durch und fertig. Ne?
Ja, aber ich finde, viele haben dann, das sind einfach andere.
Ja, aber das ist die breite Masse interessiert. Ich meine, mich soll die breite Masse auch nicht interessieren. Ja. Aber ich sag mal so, die schmeißt dann alles in den Topf. Ne? Der eine ist halt mehr, der andere ist halt weniger tätowiert. Ne? Und die Leute, die dann tätowiert sind und aus diesem Hartz-IV-Bereich kommen, die denken auch noch, ey, der ist ja cool, den kann ich ja mal grüßen. Und ich denke, was soll das? Ne? Im Endeffekt ohne abwertend jetzt.
Es ist halt dieses klassische Ding. Mhm. Ich meine, es klingt total abgeschmackt und man wiederholt sich da auch immer wieder, aber das ist so dieses Ding.
Ja.
Ich habe die Band vor 50 Leuten gesehen, jetzt sind die im Stadion und so.
Ja, genau, so eine Nummer
halt.
Ist natürlich klar, das ist halt auch die Entwicklung. Tätowieren ist halt auch mittlerweile eine Industrie geworden. Ne? Das ist nicht mehr so, dass da alles durch Zufall passiert oder man muss irgendwelche Sachen erfragen und da werden dann irgendwelche Mittel genommen, die keiner kannte. Ne?
Geht's dir denn finanziell im Jahr 2019 besser als im Jahr 2009, also vor 10 Jahren, als Instagram vielleicht oder als es schon groß war, aber nicht in dem Maße und es auch nicht in dem Maßen viele Tätowierer und Tätowierläden gab, wie im Jahr 2019.
Ich muss dazu sagen, wenn man vor 10 Jahren ausgibt, dann denke ich mir, war das Finanzielle schon, ich glaube, da ging das, glaube ich, besser, glaube ich. Ne? Also im Grunde, mir geht es gar nicht schlecht. Ich will auch gar nicht rumjammern. Also ich hätte auch gar keinen Grund rumzujammern, weil bei uns läuft das echt super.
Jammert wird ja auch nicht.
Genau, aber bei uns läuft das echt super. Aber die Sache ist natürlich, durch dieses Instagram-Ding, die Masse der Tätowierer, die stellen sich auch viel mehr zur Schau, als es damals war. Damals musste einen kennen, der einen kennt, der einen Tattoo-Laden hat so ungefähr. Und dann ist man da mal hingegangen und das war dann auch. Aber heutzutage hat natürlich jeder ein Profil und jeder meint, der ist halt der Künstler vorm Herrn. Und das ist halt da schließlich der Kreis wieder. Das heißt, dieser Output an Tätowierungen, dadurch, dass der Spirit auch dadurch verloren geht, das checken die halt alle gar nicht mehr. Mhm. Ne? Die wollen alle nur noch irgendwas fabrizieren und einen coolen Style haben. Da haben die gerade mal 2 Wochen tätowiert, sind Tätowierer vom Herrn und haben einen Style. Wo ich dachte, ach krass, ich dachte bis vor kurzem, dass ich gar keinen habe. Weißt du, so ungefähr. Ne? Und,
bist du da trotzdem vielleicht mal neidisch, wenn du siehst, da tätowiert einer seit 2 Jahren, der macht okay Sachen, der hat 3x so viele Follower wie ich?
Ich zieh dir den Adam bei mir rein hier. Ne? Also auf jeden Fall, das ist halt ein ganz junger Typ. Das ist halt mein Azubi, ist das. Ich bin ultra stolz auf den natürlich. Ne? Und das hat
absolut. Sag mal sein Instagram-Profil vielleicht.
Adam Gardner Tattoo.
Adam Gardner.
Gardner Tattoo, so heißt er. Adam Gardner ist halt schottische Eltern, deswegen auch Adam und nicht Adam. Mhm. Aber das ist halt ein Typ, wie gesagt, ich bin nicht neidisch auf den oder eifersüchtig. Ich finde es einfach eher geil, weil der hat angefangen zu tätowieren. Dann war das natürlich wie bei allen ein bisschen holprig anfangs. Ne? Und dann auf einmal war das wie von heute auf morgen, war das komplett anders. Der war auf einmal, hat er Neo-Traditionals gemacht. Die hat er auch gut promotet, also gut in Szene gesetzt durch Fotos, wo ich mich ja selber auch noch heute nicht der Coolste bin, muss ich dazu sagen. Und das geht halt absolut nach vorne. Er wird nur noch gefeatured von irgendwelchen Neo-Traditional-Seiten und keine Ahnung was und geht richtig steil nach vorne. Ne? Und das halt, ich bin nicht wirklich neidisch da drauf. Auf der Seite hätte ich mir gewünscht, dass ich mal so ein bisschen offensiver wäre wie er natürlich. Ne? Also vom Typ her, muss ich dazu sagen, ist er total locker. Weißt du, das ist nicht einer, der sagt, ich bin halt der Adam, sondern der ist halt einfach ein ganz normaler Typ. Ne? Ein respektvoller Typ und ein sehr netter Typ, muss ich dazu sagen. Und internetmäßig ist er halt sehr offensiv, was sehr gut ist, weil das ja auch gefragt ist, das Medium, was gefragt ist. Ne? Und da hätte ich mir manchmal gerne gewünscht, dass ich sagte, so eine Scheibe hätte mir damals auch nicht gefehlt, wie er, dass ich so ein bisschen offensiver mit meinen Sachen umgehe oder nicht meinte, ich müsste mich in der Convention in der letzten Ecke setzen, weil ich halt denke, ich kann da irgendwie gar nichts hinkriegen. Ne? Und wie gesagt, das war halt immer anders, aber das finde ich halt bewundernswert. Ne? Und er hat halt auch seine Nische gefunden, also nicht, dass er Neo Traditional erfunden hat, aber er hat seine Nische auch in der Stadt hier gefunden. Und auch überregional, hat Guestspots gemacht, auch beim Schuh mit bei Hardcore Inc. in Kassel und was weiß ich nicht wo. Ne? Und dadurch ist er auch echt relativ gut populär geworden. Und ich finde den top, was er macht. 1A. Also auch technisch super Typ.
Hattest du auch mal mit Leuten bei dir im Laden zu tun, die bei dir gearbeitet haben oder die bei dir arbeiten wollten, wo du sofort gemerkt hast oder wo du nach einer Zeit erst gemerkt hast, das hat nicht funktioniert und du musstest dich dann trennen? Gab es mal solche Sachen?
Natürlich. Also auf jeden Fall. Ich hatte mit einigen Leuten zusammengearbeitet, auch beim Horst schon zusammen mit jemandem, der André Hake zum Beispiel. Ich glaube, der hat in Dortmund und in Berlin arbeitet der. Und wir hatten es dann irgendwann auch mal getrennt, aber auch durch Missverständnisse mehr oder weniger. Also ich hatte ihn dann mitgenommen nach 0815. Das war dann so die erste blöde Situation, die ich selber halt erfahren hatte. Aber wir kommen heutzutage auch klar. Ne? Also es ist halt, also ist auch alles besprochen und vielleicht hatte ich auch überreagiert, man weiß es halt auch nicht, ist auch egal. Und natürlich habe ich immer die ein oder andere Person schon bei mir gehabt, die auch mittlerweile sehr erfolgreich ist, was ich denen auch immer gönne, aber ich bin mit allen mittlerweile cool trotzdem. Also vielleicht bis auf ein, zwei natürlich, ne? Aber ich glaube,
das gehört auch einfach zum Erwachsenensein oder Werden, dass man sich einfach Situationen stellt,
die
offen anspricht und auch wenn man vielleicht mal Mist gemacht hat oder wenn man das rekapituliert, dass man weiß, da bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen, einfach mal sagen, ey, Alter, sorry.
Genau.
Ne? Das so heißt, sehe ich ein und
so sieht's halt aus.
Aber es kann ja nicht sein, dass man den irgendwo sieht auf einer Convention oder was auch immer aus 100 Metern und guckt immer so im Augenwinkel so, hoffentlich läuft er mir jetzt nicht über den Weg.
Also gibt's halt auch natürlich. Ne? Also aber im Endeffekt ist halt auch nur einer, glaube ich, aber das ist mir dann auch mittlerweile egal. Ja. Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen ist es halt so, dass halt alle werden halt erwachsen zu bestimmten Zeitpunkten, mal mehr, mal weniger. Und wenn man sich dann von jemandem trennt, gehört das für mich, dass ich ihn rausschmeiße oder zumindest ihm sage, das läuft nicht mehr, genauso zum Erwachsenwerden dazu wie für ihn die Erfahrung, der dann sagt, okay, das war halt einfach too much. Ne? Und er hat es mir auch 3-mal vorher gesagt und ich habe es einfach nicht geschnallt. Ne? Und das halt, was ich halt fairerweise dann trotzdem mache, ich rede mit den Leuten, sage, pass auf, wir reden jetzt das zweite Mal über das gleiche Problem, das läuft halt nicht. Und wenn man dreimal, das dritte Mal wirklich über das Thema sprechen sollte, dann kannst du am Ende des Gesprächs halt gehen. Das ist halt, ne? Und wenn du sagst, ja, und es passiert halt nichts, also von der anderen Seite, dann ist es halt so. Dann kommt irgendwann Tag 3 und dann ist es halt gut bei mir. Ne? Also die Chance gebe ich den Leuten halt trotzdem noch. Ne? Also.
Was war die letzte Tätowierung, die du gesehen hast, wo du fast aus den Schuhen gekippt wärst, weil du gesagt so, Alter, wow, was für ein geiles Brett.
Meine eben, die ich zu Ende gemacht habe.
Ja, die war aber auch wirklich mega geil. Echt
scheiße. Nein, Quatsch. Boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Es gibt halt so viele Leute, die ich halt sehe, die halt sehr, sehr gute Tätowierungen machen im Realistikbereich. Zum Beispiel ist das der Zap Fury One, so heißt er auf Instagram, ist halt der Sebastian Hering. Auf den halte ich halt total viel. Der hat seinen Laden Downtown Tattoo in Jena übrigens. Auf den halte ich halt richtig viel. Der hat auch bei mir gearbeitet, ein paar Monate, muss ich dazu sagen. Und der geht auch sehr steil nach vorne. Bei dem sage ich auch jedes Mal, Alter, ich meine, das ist halt geil. Ne? Ich meine, ich bin nicht so.
Und seine, also da muss ich bin ja so ein, ne, also mein Herz schlägt für traditionelles Western.
Bei mir
Doing
genauso.
Und japanisch genau, traditionell mehr oder weniger.
Genau, richtig. Aber das
halten seine Sachen so?
Definitiv, das hat der Geiz. Ich glaube, er hat selber sich als Agenda geschrieben, er will halt super realistische Sachen machen, die halt natürlich auch haltbar sind. Und ich glaube, der ist mittlerweile so weit, dass er das auch wirklich geschafft hat. Ne? Und wie gesagt, ich bin halt auch nicht so ein Realistik-Fan, muss ich dazu sagen. Oder ich tue mich da auch schwer, immer Sachen dann gut zu finden. Aber wenn man das mal ganz wertungsfrei sieht, sind seine Sachen echt ultra stabil. Genau wie Marc Fischer aus Berlin. Der macht auch ultra stabile Realistik-Sachen.
Wo es bei mir halt so ein bisschen aufhört, ist halt dann teilweise die dazugehörige Instagram-Präsenz, dass nur frische oder nur offensichtlich bearbeitete Sachen gepostet werden. Und das ist doch Verarsche.
Nein, das ist Verarsche, du hast auch recht. Aber das ist halt beim Sebastian Hering, wie gesagt, und auch bei Marc Fischer.
Eben nicht so.
Das ist nicht so, genau. Das ist halt das stabil viel Schwarz drin, ja. Sehr viele Schwarzanteile, die es halt auch nicht überlasten, dass es halt direkt hinter wie so ein Blackwork ist. Mhm. Und auch sehr viele Realismusanteile. Das ist halt so geil aufgeteilt, dass die beide halt cool alt werden. Mhm. Was natürlich, also wie gesagt, ich bin auch nicht so in der Szene unterwegs oder so, also das heißt nicht in diesem Realismusbereich zumindest, dass mich das auch mal brennend interessiert. Ne? Aber da würde ich sagen, da sage ich manchmal so echt krasse Teile, also auf jeden Fall. Und ansonsten, klar, es gibt halt diese ganzen New School oder Neo-Traditional Sachen, die mir hier und da auch wirklich auffallen, wo ich denke, ach krasser Scheiß, das geht halt auch, ne? Aber da ist mir jetzt nicht direkt ein Name. Hm. Da fällt mir jetzt kein Name zu ein, weil es meistens auch durch Instagram stattfindet, wenn ich dann durchscroll und sage, oh geil, ne? Das ist halt ein krasses Ding. Ne? Und da gibt es halt einige Leute, die krassen Scheiß machen. Also ultra viele, würde ich sogar sagen. Also das Output ist halt utopisch, also mittlerweile.
Du sitzt ja gerade vor mir und ich sehe deine Rob Koss Unterarm-Tätowierung und die ist 20 Jahre alt oder
genau,
älter.
Genau, mehr ein bisschen sogar. Hm.
Bitte?
Über 20 Jahre.
Über 20 Jahre. Hm. So. Und zu der Zeit warst du auf deinem linken Arm noch gar nicht tätowiert, glaube ich. Und der ist jetzt ganz schwarz.
Richtig.
Hm. Warum?
Es ist ein Projekt gewesen. Ich hatte schwarz-graue Sachen drauf, auch so in diesem Oldschool-Bereich. Wie Flammendes Herz und Sarg mit Rose und Pin-Up und was weiß ich nicht, alles ein Gedönse. Und ich war der Sache einfach überdrüssig. Mhm. Ne? Und ich dachte so, ich war an einem Punkt, wo ich dachte, ich muss irgendwas optisch ändern. Wovon kann ich mich am besten trennen? Und das war dann halt irgendwann dieser schwarz-graue Oldschool.
Hast du erstmal so angefangen mit einem rosa Hut oder sowas?
Mit einem rosa Hut.
Ja, das sah einfach mal anders aus, ja?
Nee, ich wollte was tätowiert
hätte. Dann 3 Jahre lang rosa Hut getragen.
Genau, ein rosa Bart.
Aber so eine Plastikbanane unterm Arm.
Rosa, war rosa gefärbt dann untenrum. Also ganz klassisch.
Halt. Fliegenklatsche immer dazu.
Genau.
Und so.
Nee, auf jeden Fall, da hat halt als optisch was geändert halt. Und das habe ich halt auch krass geschafft, glaube ich. Und deswegen,
genau. Ja, ein schöner Affenarm.
Genau. Taucheranzug.
Ja, genau.
Und das war dann, da bin ich halt mit zum Colin Zumbrohr gegangen aus Witten.
Ah, genau, Witten, eben. Ja. Das ist so die richtige Adresse.
Genau,
ja.
Eben. Und dann, da war ich auch gut aufgehoben. Auch ein super netter Typ. Also,
wie war das, als du zum ersten Mal am Strand lagst mit einem ganz schwarzen Arm? Du merkst das schon den Unterschied.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin da so ein bisschen nicht so körperversiert, dass ich da immer so drauf achte. Im Grunde ist mir am Strand eh immer heiß, ne? Deswegen liege ich auch lieber im Schatten.
Weil meistens so im November an die Nordsee, da geht's
geil,
dann.
Dann geht's, genau, schön mit dem Windbreaker. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, die Sache ist halt, ich denke schon, dass es wahrscheinlich merklich wärmer wird, aber ich achte da auch nicht so drauf. Mir ist halt auch scheißegal, dass ich nicht so viel in der Sonne rumturne und dann, das ist auch nicht so meins, ne? Also mich da irgendwie braten oder sonst irgendwas. Nee, meine ich.
Was kann der Mensch Christian Eichenauer gut und was kann er nicht so gut?
Also ich kann, ich habe zum Glück gute Ideen, was also im Tätowierbereich zumindest, sage ich jetzt mal, oder im Laden. Ich habe viele Ideen zum Glück und kann auch manchmal viel quatschen. Und was ich halt nicht so gut kann, ist halt, aber was kann ich denn nicht gut? Ich kann vieles wahrscheinlich nicht gut. Ne? Ich kann schlecht kochen und Sachen organisieren, da bin ich halt mal gut, mal nicht gut. Und, ansonsten, ich mag Kommunikation gerne. Also auch mit der Frau ist die Kommunikation sehr wichtig und das können wir auch gut hin. Also sind auch schon fast 20 Jahren zusammen. Also das ist halt auch krass. Also sind glaube ich auch 2000 zusammengekommen und das sind wir halt immer noch, ne? Und das ist halt geil. Deswegen, irgendwas Gutes muss ich auch haben. Sonst hätte ich mich ja schon längst rausgeschmissen.
So wäre das wohl, ja. Ja, Christian, ich danke dir bis hierhin.
Ey, super.
Hm? Danke fürs Gespräch.
Dankeschön, dass du hier warst. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut und war auch mal ein bisschen Abwechslung für meinen Shop-Alltag, den ich sonst habe. Ich meine, wir kennen uns schon ewig, wir beiden Nasen. Wir laufen uns immer mal hier und da über den Weg.
Wir sehen uns halt extrem selten, aber ich glaube, wenn man sich mal sieht, dann
ist es nett. Ne?
Also außer, dann ist es 5 Minuten echt okay.
Also außer du hast zu viel getrunken, dann ist scheiße.
Wie bei fast allen, oder?
Ist auch scheißegal eigentlich. Aber war geil, es hat mich mega gefreut. Echt, auf jeden Fall. Vielen Dank, also dass ich das auch da mitmachen kann, vor allem die Chance gekriegt habe.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.